Die Bonn FM Freitagsunterhaltung. Heute mit Ingolf Lück.
Jetzt sind wir nämlich live mit Ingolf Lück. Wir hatten gerade Amjad und jetzt kommt Ingolf Lück. Es ist heute ein großer Comedy-Freitag. Unsere Freitagsunterhaltung. Die Freitagsunterhaltung, sie etabliert sich. Herr Schröder war schon da, Amjad war schon da. Jetzt ist Ingolf Lück bei uns. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, wunderbar. Und ich glaube, Atze Schröder steht draußen und Thomas Gottschalk.
Ja, die wollen wir auch noch. Die machen wir gleich. Die fertigen wir alle ab. Wir haben alles vorbereitet. Gerade waren Sie bei Radio Bonn Rhein-Sieg, jetzt bei Bonn FM, der große Radiotag heute für Ingolf Lück.
Man muss sagen, ihr habt es wesentlich schöner hier.
Wir haben es schöner.
Also ihr seid hier an der Adenauerallee im Hofgarten und Radio Bonn Rhein-Sieg, die sind da irgendwo. Im Industriegebiet.
Müssen sich mit dem Generalanzeiger was teilen irgendwie, das ist alles
schon alles richtig gemacht.
Also wir haben jetzt aufs richtige Pferd gesetzt hier bei Bonn FM.
Natürlich.
Wir möchten natürlich darüber reden, grundsätzlich, Sie sind heute hier, Sie spielen seit mehreren Wochen den Messias im Kontrakreis Theater, direkt neben dem Hauptgebäude. Und da haben wir natürlich ein bisschen, ich war persönlich schon drin, viele Studenten gehen aber meistens am Kontrakreis Theater vorbei, weil es tatsächlich ein bisschen unscheinbar ist und gar nicht so zentral. Darüber reden wir generell. Wir sind aber auch froh, dass wir Sie als Gast hier haben, weil wir natürlich froh sind, Leute zu haben, die wir aus der Jugend noch kennen, die wir viel...
Kindheit. Aber ich meine, das ist ganz klar, die gehen an dem Theater vorbei, weil es ganz klein ist und weil es eine Treppe runtergeht, also es hat ja nur 260 Sitzplätze und weil natürlich, ich glaube, auch oft kein studentenkompatibles Programm da einfach läuft, weißt du, da laufen einfach, das muss man einfach jetzt mal so sagen, da läuft natürlich oft Programm für die noch älter als ich Generation. Aber das Kontrakreis ist ja auch modern und jung und versucht eben halt auch mit so einem Stück wie jetzt, mit einem Comedy-Programm, das ist ein Stück zwischen Theater, Comedy und Kabarett, eben halt auch junges Publikum zu kriegen, weil die Alten, die sterben ja einfach alle weg irgendwann. Und es ist auch toll, die haben auch eine tolle Preisstruktur und eine tolle Preisidee, weil Studentenkarten gibt es für 8 Euro. Und da kann man wirklich sich für 8 Euro schon mal einen Abendtheater antun, zumal in der Vorweihnachtszeit, zumal eben halt der Messias, also die Weihnachtsgeschichte mal quasi frisch verföhnt, und ein bisschen anders erzählt und den Wahrheiten auf den Grund gegangen, in Anführungsstrichen.
Ich frage mich da tatsächlich, das Stück geht bis Januar. Wie wird das nach Weihnachten sein?
Gehen da Leute nach Weihnachten? Da bin ich auch sehr gespannt. Da werden die Studentenkarten wahrscheinlich dann noch günstiger werden. Das geht ja, die Weihnachtszeit geht ja bis Heilige Drei Könige am 6. Januar. Da werden ja bei IKEA die Weihnachtsbäume rausgeschmissen. Also deswegen weiß man ja, dass das dann aufhört. Und ich denke, da wird es ein bisschen speziell sein. Aber so weihnachtlich ist es ja nun auch nicht. Es ist das Thema Weihnachten. Ansonsten ist es ein Comedy-Abend und sicherlich, also im Sommer wäre es schwer gutierbar. Ich denke aber, im Januar kann man das wunderbar noch hinkriegen. Aber wer das wirkliche, authentische Weihnachtsgefühl haben will, der muss natürlich jetzt reingehen.
Wir haben übrigens auch bei Bonn FM bereits schon Karten verschenkt.
Ja,
also
tatsächlich, ja.
Die ein oder anderen Studenten sind bestimmt...
Wir haben das ineinander gemacht. Bonn FM und Messias zu Bonn F Messias. Dadurch, das war eine Sonderaktion.
Ja, das ist doch schön. Also sehr gerne. Wir laden euch alle recht herzlich ein.
Wir möchten jetzt, glaube ich, erstmal generell über dich sprechen.
Wer über ich überhaupt bin. Das ist so, wenn ich durch die Stadt gehe, ich meine, also die Leute, die mir, wenn ich auftrete, sagen wir mal, BHs und Unterhosen zuwerfen, die sind ja mittlerweile schon gut in den 60ern. Von daher muss man eigentlich auch erklären, wer ist das eigentlich? Die anderen Comedians, die heute da waren, die kennt ihr natürlich alle, aber wer ist dieser Kerl? Was will der von uns?
Heute wird es wieder jünger, die Schlüpfer, die aufs
auf die Bühne geschmissen werden. Ab heute. Tatsächlich ist es nämlich auch so, dass der nächste Jahrgang, glaube ich, der an die Uni kommt, auch 2000er Jahrgang ist. Also deswegen ist es dann vielleicht noch, dass dann sogar in der Kindheit gar nicht mehr die Fernsehkarriere gestartet ist. Aber bleiben wir jetzt erstmal ganz basisch. Du hast in Bielefeld Abi gemacht. 1978 und danach Germanistik, Philosophie und Pädagogik studiert.
Ja, bei uns hieß das Deutsch, wir waren eine moderne Uni, das hieß nicht mehr Germanistik.
Auch in Bielefeld dann?
In Bielefeld, ja, ganz moderne Uni. Damals, ich habe 78 angefangen zu studieren. Ich habe ja als Zivildienst gemacht.
Okay.
Andersrum. Das ist aber scheiße lange her auch. Ich habe Abitur gemacht und habe ich angefangen zu studieren und bin dann während des Studiums, hat mich der Zivildienst dann gezogen. Also die Bundeswehr hat mich gezogen. Ich durfte aber Zivildienst machen, musste damals noch vor Gericht im Grunde das verteidigen und durfte dann in Zivildienst einziehen für 18 Monate damals noch, lange Zeit. Und habe studiert Deutsch, Philosophie und Pädagogik auf Lehramt, Sekundarstufe 2. habe das auch im Grundstudium recht ernsthaft betrieben, also was man heute Bachelor nennt. Dann alle Scheine gemacht und so, aber dann im Hauptstudium habe ich das, ich habe ja viel in der Mensa rumgesessen und das war für uns auch gut, weil wir hatten gleichzeitig eine Theatergruppe und diese Uni, muss man sich vorstellen, ist schweinehässlich.
Ja,
also wenn man die Uni gewesen, nicht in Bonn, sondern in Bochum gesehen hat, die Bielefelder ist noch hässlicher, also quasi im Grunde überdachte Straße.
Ja, ich war da schon mal, das ja? ist
aber für uns ist das natürlich toll gewesen als Theaterleute und Leute, die Theater machen wollten in der freien Gruppe. Wir konnten einfach immer uns vor das Audimax stellen oder vor die Mensa oder vor die Cafeteria stellen und haben immer unser Publikum gehabt, weil die da einfach nicht nirgendwo anders, die konnten nicht abhauen. Und das war für so eine freie Theatergruppe natürlich fantastisch.
Sehr, sehr gut. Ging es denn im Studium generell darum, ging es im Studium generell darum, tatsächlich, welcher Beruf wurde denn da angestrebt damals mit dem Studium? Oder war es wirklich, ich muss studieren, ich möchte studieren?
Ich wollte gerne Dramaturg werden. Also das ist derjenige, der am Theater die Stücke einrichtet und literaturwissenschaftlich einrichtet, begründet und so weiter und bei der Inszenierung hilft. Bin dann zum Bielefelder Stadttheater gegangen und die haben gesagt, okay, du kannst hier sofort anfangen, wenn du willst. Aber ein Studium hilft. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann mache ich erst ein Studium. Und dann Lehramt habe ich dann, habe ich gemacht, ich glaube, weil ich einfach den Platz kriegte. Ja, und deswegen habe ich eben auch Pädagogik studiert, also nicht das Begleitstudium nur gemacht, sondern Schulfachpädagogik studiert. Was damals auch noch ganz neu war, weil das Pädagogik als Schulfach gab es fast überhaupt nicht, nur an ganz modernen Schulen. Und Philosophie, ich war eh auf dem humanistischen Gymnasium, damals gab es noch neusprachlich, altsprachlich, humanistische Gymnasien, obwohl wir schon Kurssystem hatten, wir waren die zweite Klasse mit Kurssystem und da war natürlich die, sagen wir mal so, diese, also die philosophische Grundhaltung, also sitzen, auf beiden Armen liegen und schlafen während des Unterrichts, also die hatte ich schon drauf und da habe ich gedacht, das prädestiniert mich für ein Philosophiestudium.
Du hast ja nebenbei generell viel Theater gemacht, das zieht sich ja auch durch deine ganze weitere Karriere und ich habe in einem Interview gelesen, dass du die Zickzack-Theaterbande gegründet hast, so ein Zirkustheaterprogramm für Kinder und da hast du wohl erwähnt, dass du schon einige Zirkustricks mitgebracht hast, Feuerschlucken etc. Ist da was dran? Also
ja, ich bin Musiker von Hause aus, ich habe Cello gelernt, dann klassische Gitarrenausbildung, habe aber dann so Swingmusik gemacht, so 30er, 40er Jahre Swingmusik und habe das zusammen mit einer Band gemacht, zwei Gitarren, Geige, Kontrabass. Wir nannten uns Kurpark Kollektiv, ja, in Anlehnung an Kurpark Orchester, haben auf der Straße Musik gemacht und ich habe auf der Straße aber auch meine Tricks gemacht. Also ich habe Feuerspucken gemacht, ich habe jongliert, Einrad gefahren, ich habe gesteppt auf der Straße, dann später Breakdance gemacht, also später heißt ab 85, nachdem der Breakdance nach Deutschland kam, da war ich morgens in der Uni in Bielefeld, hatte ich immer im Gymnastikraum, also die Studenten fingen um 8 Uhr an, ich hatte immer die Stunde von 9 fingen die an, ich hatte immer eine Stunde von 7 bis 8, um Gymnastik zu machen und zu tanzen und so und als ich reinkam, da war schon einer dabei und das war, wir hatten GIs in der Nähe in Bielefeld und das war also ein schwarzer GI offensichtlich, habe ich später erfahren, der machte total bescheuerte Bewegungen. Damals gab es ja noch kein Internet und gar nichts. Also der machte so und machte wie so ein Roboter und dann ging der so zurück, als wenn er nach vorne ging, also Moonwalk. Also, und dann habe ich gesagt, machst du denn da? Das ist ja unglaublich. Er sagte, ja, das kommt aus Amerika und so hätte er mitgebracht, würden sie in New York machen. Und dann habe ich gesagt, das will ich lernen. Und dann hat er mir das beigebracht und dann konnte ich als einer der ersten in Deutschland konnte ich Breakdance und bin dann nach Berlin, habe mich auf den Kudamm gestellt und habe damit Geld verdient und mit Feuersprung und ähnlichen Dingen auch. Und das ist natürlich dann in unser Kinderzirkus Zickzack Theaterbande, so ein emanzipatorischer Kinderzirkus damals, ist das eingeflossen. Ja. Ja, emanzipatorisch heißt, dass wir natürlich als Studenten super drauf waren und einfach mit den Kindern super tolle Sachen machen wollten, was die Kinder aber gar nicht wollten. Die sind so am Kopf rumgesprungen und dann haben wir dann doch die Zügel ein bisschen angezogen, ja, und haben dann doch einfach mehr vorgemacht eigentlich.
Danach ging es dann zum Totalen Theater und da haben Sie damals mit dem unbekannten Habe Kerkeling gespielt. Wie war das alles zusammen?
Ja, das hing so zusammen. Das totale Theater war, ich hatte schon erzählt, ich war Musiker, ich wollte gerne Theater und Musik zusammenbringen und habe dann Rocktheater gegründet. Damals, muss man sich vorstellen, das war Anfang der 80er, da gab es überhaupt noch nicht so viele Truppen. Es gab keine Comedians, das gab es nicht. Es gab ein paar Kabarettisten und wenn du als junge Truppe unterwegs warst, kriegtest du überall Auftritte und es war überall voll. Das heißt also, keine Sau kannte dich, waren trotzdem 500 Leute da, weil es einfach nur drei Truppen gab, die damals unterwegs waren. Und dann hat das jemand gesehen von einem Nachwuchstheater in Köln, WDR Nachwuchstheater Sprungbrett. Da konntest du einen Monat lang in Köln spielen brauchtest dir keine Gedanken um Kohle machen. Also du kriegst Geld, konntest den Monat leben und überall war Nachwuchs. Regie war Nachwuchs, Produktionsleitung war Nachwuchs, Kameraleute, Ton, alles war Nachwuchs. Heute treffe ich die alle wieder. Vor zwei Tagen habe ich noch einen Tonmann getroffen, von da gesagt, ich war damals Tonassi bei dir im Sprungbrett. Heute hat er eine riesen Firma in Köln, ja. Ja, für Tonequipment. Und da waren wir in diesem Sprungbrett, habe ich Programm gemacht mit dem totalen Theater und dann sagten die, willst du nicht mal Moderation machen? Ingolf, habe ich gesagt, nee, ich bin kein Moderator, ich bin ja Komiker. Und dann sagten, ja, wir haben einen ganz Jungen, der ist erst 19, geht noch zur Schule und traut sich nicht alleine. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann treffe ich den mal. Und dann habe ich da eben Hans-Peter Kerkeling getroffen und dann haben wir ein Programm zusammen gemacht im Sprungbrett. 84. Und dann haben die gesagt, wollt ihr nicht Fernsehen machen? Ihr beiden haben gesagt, nö, warum? Wieso denn Fernsehen? Ja, wir haben da zwei Sendungen und eine läuft jede Woche auf allen dritten Programmen, die wird in München produziert und eine läuft sechsmal im Jahr im ersten Programm, die wird in Köln produziert. Macht das doch. Nein, haben gesagt, wir haben keinen Bock. Oh, bitte macht das doch. Dann haben wir gesagt, na gut, wir machen das. Ich hatte damals 3.800 Mark Schulden. Dachte, da komme ich mein Leben lang nie wieder von runter. Und da habe ich gesagt, okay, jede Woche in München eine Sendung produzieren und die in allen dritten Programmen läuft. Und dann bin ich nach München und habe eine Sendung gemacht, die Formel 1 hieß. Und das war die erste Video-Hitparade in Deutschland.
Über die reden wir gleich noch tatsächlich, da konzentrieren wir uns. Jetzt haben wir erstmal so einen groben Überblick, wer Ingolf Lück überhaupt ist. Ihr könnt euch natürlich auch nochmal einlesen. Aber ich denke mal, besonders ja das Gesicht und einige Sketche sind definitiv bekannt.
Definitiv.
Definitiv. Also. Da reden wir gleich weiter drüber. Jetzt kommt erstmal Chief Don't Run von G. Denner. Bis gleich. Spaciger Sound.
Das ist crazy.
Das ist so ein spaciger Sound.
Die 80er rufen.
Die 80er rufen.
Ja.
Das ist das Intro von der Formel 1. Tatsächlich eine Sendung, die du 1985 begonnen hast zu moderieren.
Ja.
Kannst du uns ein bisschen erklären, worum es da geht? Weil Formel 1 erste Idee, die Flo hatte, natürlich.
Natürlich.
Autorennen.
Autos im Kreisfahren.
Moment.
Es war, der WDR hatte die Idee, eine Videohitparade zu machen, 1983, glaube ich. Und also eine Sendung zu machen, in der Videos gezeigt werden, die in dieser Woche neu reingegangen sind in die Charts oder die auch Vorschläge von der Redaktion sind. Das hat dann jemand gemacht, der hieß Peter Illmann. Der hat das zwei Jahre gemacht, wollte das dann nicht mehr machen, ist zum ZDF gegangen, hatte ein großes Angebot gekriegt. Und ich habe das dann eben übernommen. Und ich war der Zweite. Ja, man muss sich das so, wie gesagt, so vorstellen, dass da ist jemand, der moderiert, also wie Viva später, wie MTV später, nur wir waren die Ersten und es gab noch kein Viva, es gab noch kein MTV, es gab diese Sendung. Gleichzeitig wurde die in Holland gemacht und ja, das wurde in München aufgezeichnet, einmal die Woche und viele Bands hatten natürlich überhaupt noch keine Videos. Also ich weiß, manche Geschichten haben wir dann noch so am Schnittplatz aus Film und Ton zusammengehauen. Und es gab natürlich so Bands, die kamen alle dahin, weil das die einzige Sendung war. Also ich habe da so...
Wer war das so?
Ach, also Freddie Mercury.
Mit dem ich aber, okay.
Ja, ich bin halt mit Freddie Mercury damals in München um die Häuser gezogen. Oder das war die Zeit Falco, Stevie Wonder war da.
Okay,
und im Grunde waren sie alle da. Michael Jackson und Prince, also die auch so der 80er.
Ach
die
so.
Habe ich dann, die waren jetzt nicht da.
Ach so, okay.
Aber die habe ich dann in anderen Konstellationen getroffen und das war halt eine kleine Welt. Und da haben wir diese Videos und ich kriegte immer dann die Videos, die gezeigt wurden oder die dort aufgezeichnet wurden. Viele wurden eben halt aufgezeichnet und musste mir damit eine Sendung Sendung überlegen. Hatte aber in der Bavaria alle Möglichkeiten. Das heißt, ich konnte am Dienstag Nacht konnte ich die Ausstattung anrufen und konnte sagen, okay, ich brauche morgen um 7 eine komplette Küche mit allem drum und dran, weil ich will da was mixen. Und morgens um 7 war die Küche da. Und das war einfach eine tolle Möglichkeit. Es war irgendwie ganz cool. Es war handgemacht. Es gab keinen Quotendruck. Und es war einfach eine tolle Möglichkeit und ein tolles Gefühl, das zu machen.
Ja, du sprichst von toller Möglichkeit. Welche Musik hörst du denn persönlich und hast du damals dann die Möglichkeit gehabt, auch deine Idole musikalisch zu treffen? Also du bist ja auch selbst sehr musikalisch.
Ja, aber ich muss sagen, dass mir diese Idole damals gar nicht so viel bedeutet haben. Vieles war ja auch Hitparadenmusik, die wir bringen mussten. Und es war jetzt nicht so, dass ich da so tierisch drauf abgegangen bin damals. Ich war damals 23 oder 24 und Idole war mir wurscht. Das ist jetzt eigentlich heute erst, dass ich so dran denke, boah, ich habe die alle getroffen und es war eine tolle Zeit. Und ich bin als einer der wenigen ja noch da. Die anderen sind ja schon im Himmel. Und ich habe aber dann irgendwann aufgehört, die ganzen Drogen mitzunehmen und deswegen gibt's mich noch.
Wie macht man das denn mit 23, 24? Also ist das generell eine Mentalitätssache von dir, dass du da überhaupt nicht diesen Druck verspürt hast, damit so ganz den ganz Großen irgendwie was zu machen? War dir das egal? Warst du einfach in dem Moment so Künstler und wolltest einfach eine gute Sendung abliefern? Oder?
Ich war ja irgendwie Komiker, das Wort Comedian gab's ja noch nicht und wollte einfach eine gute Sendung abliefern. Das stimmt. Ich kam aus der freien Theaterszene und interessierte mich einfach für Hitparadenmusik nicht so sehr, sondern eher für andere Musik. Und damals hieß es ja auch immer, das war natürlich trotzdem eine kommerzielle Veranstaltung da in der Bavaria in München, weil das lief auf allen dritten Programmen deutschlandweit. Und damals mit dem Produzenten habe ich mich nicht allzu gut verstanden. Und sagte, du, ihr Studenten, kommt hierher, glaubt ihr, euch gehört die Welt, oh, der Student. Ich hieß ja immer der Student. Und aber ich konnte halt mit meinem Team Regieassistenz und Ausstattung und so konnte ich machen, was ich will. Cool. Auch oftmals gegen die Redaktion und weil die Leute fanden es eben halt gut. Und das hat uns natürlich auch so eine gewisse Power gegeben.
Ich habe in der Vorbereitung ein Zitat von dir gelesen, da bin ich ein bisschen stutzig geworden. Zwar hast du wohl gesagt, ich habe Modern Talking entdeckt.
Richtig.
Da habe ich kurz mir überlegt, wie ist das zustande gekommen?
Ja, das wird mir wahrscheinlich, wenn ich vor den Herrgott trete, irgendwann wird er mir das noch vorwerfen. Das war so, Modern Talking gab es noch nicht und die waren als Vorschlag der Redaktion. Das heißt, irgendeine Plattenfirma hatte wahrscheinlich im Umschlag mal Geld reingereicht, was ich aber nie gesehen habe. Entschuldigung. Und dann saßen die da und wir sollten die produzieren mit ihrem präsentieren mit ihrem ersten Titel You're My Heart, You're My Soul. Ja. Und wir fanden das natürlich total beschissene Musik. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine ganz schlechte Ansage drauf. Und dann habe ich eine ganz schlechte Ansage drauf gemacht auf diesen Titel. Und die Zuschauer haben mich dafür so gehasst, ja, die Kids, dass sie damals am nächsten Tag alle losgelaufen sind und haben die Platte gekauft. Und zwei Wochen später war das die Nummer eins. Und dann war Modern Talking immer da und ich fuhr sie nicht mehr los. Wobei, ich muss sagen, ich habe dann auch selbst, weil heute kenne ich die natürlich gut und heute sieht man das alles anders. Und ich bin dann auch oft als Thomas Anders aufgetreten, mit Dieter Bohlen zusammen sogar ein paar Mal. Da haben wir uns irgendwie draus gemacht und heute die Geschichtsklitterung tut da ihr Übriges, dass man das alles toll findet. Aber wie gesagt, ich habe Modern Talking entdeckt, richtig.
Ich finde, das müssen wir erstmal einordnen mit You're My Heart, You're My Soul, weil es kann sein, dass einige Leute es nicht kennen. Ich glaube schon, aber das auch immer sehr ironisch gehört. Jetzt einmal für euch Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.
Um Gottes Willen.
Wir kommen dem Wunsch oder dem Befehl oder der nach und spielen es nicht aus. Tatsächlich ist es auch schwierig. Es sind 5,5 Minuten.
Sehr lang.
Ich glaube, an der Stelle machen wir das einfach mal leise aus, aber ohne respektlos zu sein. Einfach aus Zeitgründen klappt es nicht mehr ganz tatsächlich. Wir wollen nämlich natürlich weiter mit Ingolf Lück reden, der hier bei uns ist, und ein bisschen über deine Moderations- Fähigkeit bzw. Künste oder auch, was du da gemacht hast, reden. Ich habe gerade schon gefragt, du warst sehr abgeklärt, aber war das denn, dass du nervös warst vor der ersten Sendung oder war das wirklich egal? Also, weil wenn du vom Freien Theater kamst und die Anschlussfrage zwischendurch, wie bist du vom Freien Theater weggekommen? Weil man sagt ja, man kommt da nicht weg vom Freien Theater.
Naja, vom Freien Theater, wie ich vorhin schon erwähnte, bin ich weggekommen über dieses Sprungbrett-Theater in Köln, wo dann Hans-Peter Kerkeling und mir Sendungen angeboten sind, worden sind. Ich war natürlich selbstverständlich nervös, aber es war ja immer eine Aufzeichnung auch. Es wurde teilweise aufgezeichnet und dann in einer Sendung gesendet. Also es war jetzt kein hatte keinen Live-Charakter. Aber ich habe das dann ein Jahr gemacht, ja nur, diese Formel 1. 40 Sendungen, was wenig ist.
Warum hast du es abgegeben?
Ja, ich bin dann selbst gegangen, weil du eben gerade sagtest, wie kommt man vom freien Theater weg? Ich hatte das Gefühl, dass ich in diesem Jahr, was ich gemacht habe, wenn ich jetzt noch ein Jahr mache, dass ich nicht so viel Input überhaupt erleben kann, wie ich eigentlich gerne rausschießen wollte. Das heißt, ich bin nach München gefahren, habe immer diese Sendung gemacht, dann bin ich wenn die Sendung nicht war, bin ich unterwegs gewesen mit Formel 1 unterwegs, das war die Sendung unterwegs in Hallen zwischen 5.000 und 12.000 Kids. Da habe ich dann immer meine Theatergruppe habe ich auch noch gehabt, wir haben ja noch gespielt mit dem Rocktheater, die Touren standen ja fest und meine Freundin hatte mich damals verlassen und ist heute noch schlimm und nein. Und da habe ich gesagt, nee, ich bin nicht froh. Ich kann den Zuschauern nicht so viel Neues bieten und ich will eigentlich lieber wieder zurück. Ja, ich will wieder zurück auf die Straße. Und das habe ich dann gemacht. Und was gegen Widerstände natürlich, weil das auch damals schon keiner verstanden hat, dass man selbst eine Sendung aufhört. Aber habe dann wieder Kabarett gemacht und unter bestimmten Umwegen wieder dann zurück zum Fernsehen gekommen.
Was fasziniert dich denn mehr an Theater als jetzt an dieser TV-Aufzeichnung? Weil letztendlich präsentierst du ja auch was, deine eigenen Sachen sogar. Du konntest ja viel eigenen Input reinbringen. Wieso ist das Theater für dich mehr so deine Herzensangelegenheit?
Ach naja, also ich finde immer das toll, was ich gerade nicht mache. Also wenn ich Theater spiele, dann sehne ich mich nach Fernsehen, dann sehe ich mich danach im tollen geheizten Auto abgeholt zu werden, ein tolles Catering zu kriegen, gepampert zu werden, dann wieder nach Hause gefahren zu werden, dabei viel Geld zu verdienen. Und wenn ich das mache, dann denke ich, das Theater ist doch so schön, da kommt man an und man muss erst aufbauen und dann hast du diese Bretter, die Welt bedeuten und du hast die Menschen, die da sitzen und es ist alles schöner und so. Also ich liebe eigentlich alles. Momentan ist es das Theater und auch gerade hier in Bonn, ja, der Messias im Kontrakreis Theater und noch bis zum 7. Januar, da freue ich mich drauf. Das ist eine relativ lange Strecke, jeden Abend zu spielen, aber es ist immer toll, die Kollegen zu treffen und man hat auch jeden Abend ein anderes Publikum und dieses Theater ist ganz besonders, weil das Publikum sitzt direkt dran in diesem kleinen Theater. Sie sitzen quasi auf der Bühne. Normalerweise hast du eine große Bühne, da hat man auch so Momente für sich, dann kannst du ihn mal wegdrehen, mal an der Nase kratzen oder was weiß ich. Und hier sitzen die Leute direkt drauf und kriegen alles mit und das ist wieder was ganz Spezielles.
Ich frage mich, ist es jetzt so ein permanentes Hin- und Her-Rotieren für dich quasi, dass du bist jetzt gerade wieder im Theater 3 Monate, dann machst du das Bühnenprogramm, kommt nochmal was in Richtung Fernsehen oder hast du dich jetzt langsam ausrotiert, immer von Format zu Format oder?
Nee, also ich mache für den WDR einiges, eine Sendung gibt es, die heißt Unser Westen, da geht es im Grunde über die Flüsse Nordrhein-Westfalens bis hin zu Karneval und letztlich ist es natürlich so, wenn wir mal schauen, wie viel wir Fernsehen schauen oder inwieweit wir uns anderweitig streamingmäßig bewegen, dann ist das sogenannte lineare Fernsehen ist natürlich relativ verwaist. Ja? Ja. Also wenn du heute guckst, du kannst noch irgendwie Adam und Eva auf der Insel gucken, danach guckst du die besten Nacktsendungen an oder du guckst dir eine Sendung auf RTL 2 an, wo eine Frau die Männer nach den Penissen aussucht. Wenn du das nicht sehen willst, guckst du den Frauentausch an oder Goodbye Deutschland. Also es läuft unheimlich viel Mist.
Was fehlt da? Fehlt da ein Ingolf Lück nochmal mit einer großen ARD-Sendung am Abend oder funktioniert das alles gar nicht mehr?
Doch, es gibt bestimmte ARD-Sendungen, die funktionieren. Also verstehen Sie, Spaß ist immer noch eine Sendung, wo die ganze Familie davor sitzt. Es gibt auch immer noch The Voice, wo auch die ganze Familie, es gibt noch ein paar Sendungen, die die Familie vor dem Fernseher versammelt, aber aber das ist die Ausnahme. Fernsehen hat einfach nicht mehr diese Bedeutung. Ich weiß, dass früher bei uns zu Hause, bei meiner Schwester und mir und meinen Eltern, gab es immer Streit um Fernsehprogramm. Wir hatten natürlich nur einen Fernseher. Es gab immer Streit. Meine Eltern wollten das sehen, meine Schwester das, ich wollte das sehen. Heute bei mir und meiner Familie gibt es nie Streit ums Fernsehen, ja, weil einfach man kein Fernsehen schaut. Das hat einfach absolut abgenommen. Ja, der Chef der von Sat.1 ProSieben Media hat ja jetzt intern gesagt, ja gut, es gibt eben immer noch ein paar sehr ein bisschen arme und ein bisschen dicke Leute, die ein Programm wollen. Ja, früher hat man gesagt, es gibt immer noch welche, die mit der Fernbedienung nicht umgehen können oder so, oder deren Fernbedienung kaputt ist, und das ist das Glück des Fernsehens. Aber nein, wir nutzen diese Vielzahl von Möglichkeiten, die wir alle haben heutzutage, und schauen uns das an, wann wir wollen und wie wir wollen.
Frech gefragt kann man jetzt auch sagen, das Theater ist ja jetzt auch, sage ich mal, in der Form, zum Beispiel des Kontrakreis, wir haben gerade ein bisschen über die Zielgruppe des Kontrakreis-Theaters gesprochen, auch jetzt unbedingt gar nicht mehr so das, was so extrem viel besucht ist. Warum ist es dann jetzt das Theater aktuell?
Also ich glaube, dass das Theater gewinnen kann. Also ich habe auch nicht das Problem, dass, also die Sachen, die ich mache, sind eigentlich immer besucht, gut besucht. Ich spiele ja viel in Hamburg Theater, ich spiele viel in Berlin Theater am Kudamm, inszeniere da auch viel und kann jetzt eben mal am Kontrakreis sein. Das heißt, ich habe das Glück, mal Theater abends zu spielen und zu Hause zu sein, weil wir wohnen in Köln und ich kann endlich mal nicht wieder 2,5 Monate von Familie weg. Das ist mal ganz schön. Und das Theater kann im Grunde gewinnen. Das Theater muss natürlich attraktiv bleiben und interessant bleiben und es muss bezahlbar sein. Denn dann macht es den Leuten Spaß, diesen Event sich anzutun und einfach mal sich einen Abend ins Theater zu setzen.
Tatsächlich habe ich den Messias schon besucht. Und ich würde da jetzt mal gerne, ich schau mal einfach rein, weil wir haben auch kleine Ausschnitte dabei, und werde die einfach mal vorspielen, weil ich glaube, man muss vielleicht auch so einen kleinen Überblick geben. Wir schauen mal rein.
Maria ist Tempeldienerin und dieses ist ihre tägliche Arbeit. Plötzlich schreckt sie aus ihren Gedanken hoch. Es klopft an der Tür. Und jetzt, meine Damen und Herren, brauche ich Ihre Hilfe, weil wir haben keine Tür. Ja? Das heißt, wir könnten das Klopfen nicht machen und deswegen müssten Sie freundlicherweise einfach mal das Klopfen übernehmen. Die junge Frau vielleicht, wir haben eben so einen Kontakt miteinander. Ja? Also wenn ich klopfe, dann machen Sie einfach, oder nein, wir machen es anders. Sie sind gleich dran. Wir nehmen gleich die ganze Reihe. Wenn ich klopfe, machen Sie einfach, können Sie das? Na wunderbar. Sie können es aber auch variieren, wie Sie wollen. Also Sie haben hier alle Möglichkeiten, geben Sie alles. Ja? Und dann geht die Tür auf und dann kommt ein Quietschen. Jetzt werden Sie dran. Also ein...
Ja!
Ja? Ja? Ja. Können Sie das?
Ich versuche es.
Ja, pardon.
Ja!
Ach, wunderbar!
Ein Auszug aus dem Messias, kann man gerade einordnen, ist auch interaktiv. Das ist wahrscheinlich auch der Vorteil des Theaters, ne? Dass man das eben mit einbauen kann, besonders in diesem Rondell des Kontrakreistheaters.
Die Leute können nicht weg. Also es ist interaktiv, nicht durchgehend, aber an manchen Stellen. Und wir sind natürlich im Rheinland. Ja? Und das Gute ist, die Leute machen das mit. Die Leute sind einfach Rheinländer und haben Spaß dran, so etwas mitzumachen und haben da keine Angst davor.
Gibt's irgendwelche, ja, ich sag mal, Schauspieler, zum Beispiel Lars Eidinger fällt mir da jetzt ein, mit denen du mal gern spielen würdest, wo du sagst, mit denen würde ich mal gern ein Programm machen. Also dass du da so nicht Vorbilder, aber Leute hast, die du bewunderst, wo du sagst, mit denen, die würde ich vielleicht auch gerne mal im Messias oder in irgendeinem anderen Stück sehen.
Naja, also Lars Eidinger kenne ich gar nicht, persönlich. Natürlich weiß ich, wer das ist. Natürlich weiß ich, dass er der große Schauspieler. Hab ihn auch gesehen, finde ihn auch großartig. Und das weißt du immer nie. Also es kann immer sein, dass man dann zusammenkommt und es läuft fantastisch. Es kann aber auch sein, dass es überhaupt nicht läuft. Also das weiß ich nicht. Da habe ich also jetzt niemanden, wo ich so denke, ich habe ja auch schon mit vielen Zusammenspielen können. Ich habe mit Bastian Pastewka jahrelang und Anke Engelke zusammen gespielt oder Annette Frier. Dass ich da so einen Wunsch habe, ich weiß nur, dass der Kollege Martin Bross, mit dem ich das mache, also wir sind also zu zweit und eine Sängerin, Nicole Johann Hanwar.
Super Nachname tatsächlich.
Ja, ist ein Johann Hanwar. Lustiger Nachname. Das ist immer gut, ein langer Dünner und ein kleiner Dicker, sag ich mal so. Ja, obwohl der Martin ist sehr sportlich. Aber das ist ein Mann, den ich vorher nicht kannte und von dem ich jetzt sehr begeistert bin. Ich schaue immer gerne Kollegen zu bei der Arbeit und hab dann meinen großen Spaß. Und wie gesagt, hier im Messias ist das jeden Abend ein bisschen anders. Das Stück haben wir ja nicht selbst erfunden, sondern das Stück kommt
Patrick
von Patrick Barlow, der auch die 39 Stufen gemacht hat, ein Theaterstück, was ich in Berlin inszeniert habe, an einem großen Theater, wo eine Truppe versucht, den ganzen Hitchcock auf die Bühne zu bringen. Und hier ist es ähnlich. Das heißt also, zwei Jungs versuchen, den Messias, die Geschichte, die Weihnachtsgeschichte auf die Bühne zu bringen. Und es macht Spaß, ihnen beim Scheitern zuzusehen, im Grunde. Ja, ein paar Sachen werden natürlich auch neu sortiert. Also das Verhältnis zwischen Maria und Josef wird endlich mal klar definiert. Es wird gezeigt, wer sind eigentlich diese heiligen drei Könige. Die Geburtsszene wird vermeintlich historisch dargestellt. Und dazwischen liegt aber, zwischen diesen lustigen Szenen, liegt aber immer noch etwas, nämlich diese Konkurrenz dieser beiden Schauspieler, dieser beiden Typen. Und da gibt es nochmal eine andere Geschichte, eine andere Linie, die durch das Stück durchgezogen ist. Und insgesamt haben wir dann diesen sehr lustigen, aber auch, wie ich gerne sage, zu Herzen gehenden vorweihnachtlichen geschichtlichen Dingsbumsabend.
Ich würde das tatsächlich gerne alles mal ein bisschen visualisieren und auch korrigieren, weil wir haben gerade natürlich Modern Talking gehört und Ingolf Lück hat sich schon entschuldigt dafür. Er steht aber gerade bei uns gegenüber im Supreme-T-Shirt und hat uns vorhin schon verraten, was er eigentlich hören möchte. Er möchte nämlich Rin hören und um das alles mal so also wirklich grandios, fast 60 und Rin hören, kommt das über die Kinder oder ist es einfach privat? Irgendwie so?
Nee, das kommt irgendwie, ich höre einfach gern Hip-Hop und so und aber ich eigentlich mag ich lieber SpongeBob Boss oder sowas.
SpongeBob.
Das ist richtig der originäre Hip Hop, ja. Und ich mag eigentlich nicht so gern dieses Autotune, aber Rin finde ich gut. Geht aber auch bei uns durch die Familie, die einen mögen, die anderen nicht. Ich finde ihn klasse. Also ich finde das gut, ich finde das eine Bereicherung und ist was Gutes, was übrigens aus Bietigheim-Bissingen kommt,
ja.
Wo eigentlich pur herkommt, ja. Und ich meine von pur zu Rin, da hat Bietigheim-Bissingen doch einen ganzen Schritt nach vorne gemacht.
Monika Bellucci von Rin. Wir haben ja gerade in der Musikpause die Frage gestellt, wie Ingolf Lück denn zu Radio steht und haben uns natürlich ein bisschen drüber unterhalten. Und was war das Fazit jetzt? Wie sind wir da? Was ist das Radiofazit?
Das Radiofazit ist das Tagesbegleitmedium halt.
Immer noch. Nach
das
wie vor.
Ist natürlich ein allgemeines Fazit. Also ich höre wahnsinnig gerne Radio. Ich höre den ganzen Tag Radio, aber habe eben auch gesagt, dass ich natürlich auch bestimmte Sachen eben streame und die Möglichkeit nutze, bei mir einen 60er-Sender, einen 70er-Sender und einen 80er-Sender zu haben und mich dann durch die Jahrzehnte einfach klicke.
40 Jahre ist jetzt mittlerweile generell, sag ich mal, der Medienauftritt Ingolf Lück
präsent.
40, über 40 Jahre. Was ist so der Blick auf die Mediengesellschaft oder auf die Medienlandschaft einfach generell? Gibt's da irgendwie, wo geht's hin? Wird was eklatant falsch? Läuft was eklatant falsch oder ist es alles so okay, wie es abläuft? Generell in jedem Medium so. Das ist natürlich eine große Frage.
Das ist ein weites Feld.
Wir haben jetzt über Streaming geredet. Ich meine, es gab ja früher oder gibt immer noch ein bisschen Leute, die sagen, das ist nicht das Richtige, jetzt geht es nur noch auf Singles. Im Fernsehen, muss wieder irgendwie linear sein, damit die Leute die richtigen Informationen kriegen. Aber eigentlich läuft alles, ist alles so richtig, wie es gerade läuft? Oder gibt es da große Kritikpunkte des Ingolf Lück?
Naja, aber selbst wenn es Kritikpunkte gäbe, könnte man sich schlecht verändern. Ne?
Naja, als Medienpersönlichkeit?
Ja, also na gut, also man muss natürlich über viele Dinge kritisch sehen. Also was ich, dass die sozialen Netzwerke Daten abgreifen, sozusagen, wie sie das benutzen. Wir haben jetzt gesehen, aktuell bei der Wahl in Amerika haben wir gesehen, wie das benutzt werden kann, wie Werbung speziell und tendenziös auf Menschen zugeschnitten werden kann, um Entscheidungen zu beeinflussen. Das sind natürlich die großen Gefahren, die das alles birgt. Aber mittlerweile sind wir es so gewohnt, auch damit umzugehen. Aber deswegen kann man es ja nicht, man kann ja nicht das Internet wieder abschalten. Also schwer. Ja.
Aber es gibt ja auch so Sachen wie zum Beispiel Internetfernsehen. Ne? Es geht ja immer mehr on demand. Ich gucke mir die Sachen an, wann ich Zeit habe und richte mich nicht mehr nach diesem Plan. Wäre das was, was Sie mitgehen würden? Also würden Sie sagen, ja, ich mache auch mal eine Internetsendung, kann auch für YouTube. Ich meine, YouTube...
Also mittlerweile ist es, geht es nur noch darum, das machen zu können, was man will oder was man gerne machen möchte und auf welchen Portalen das dann läuft, das ist nicht mehr wichtig. Sondern es gibt unterschiedliche Portale und du musst dann natürlich gucken, dass du möglichst den Leuten das irgendwie mitteilst. Ich bin jetzt da und da und da. Kollegen wie Bastian Pastewka sind jetzt auch von Sat.1 zu Amazon gezogen. Und ich finde auch, da ist er mit seinem Format, ist er da wesentlich besser zu Hause. Also finde ich. Ich habe auch Amazon, also Amazon Prime und ich habe Netflix. Ja. Und ich finde es einfach toll, wenn ich abends vom Theater nach Hause komme, finde ich einfach toll, dass ich nicht aufs normale Fernsehprogramm angewiesen bin und habe jetzt alle 7 Staffeln, heute ist die letzte, die 8. Staffel ist, glaube ich, gerade auch von The Walking Dead geguckt. Nachdem ich die erste Folge gesehen habe, habe ich gedacht, boah, das halte ich nie durch. Aber es ist ja so, die Serien, Menschen, die werden zur Familie. Und es ist dann oftmals so, dass ich gucke viele Serien und habe dann natürlich noch viele Familien. Und manchmal mache ich das so, dass ich dann die letzten Folgen der Staffeln, dass ich die alle an einem Tag gucke. Das ist natürlich ganz schrecklich, weil ich mich dann...
Emotional ist das zerrüttend so.
Ja, total zerrüttend, weil ich mich dann gleich von 3 Serienfamilien verabschieden muss. Ja. Aber ich hebe mir das dann auf und dann dieser Abschied ist dann auch schwer und es wird dann auch eine schlaflose Nacht, aber es gibt einen neuen Tag und es gibt eine neue Serie.
Was ist neben Walking Dead noch so auf der Netflix-Liste, auf der Watchlist?
Ja, ich weiß nicht, ob die jetzt gerade alle bei Netflix laufen.
Oder
aber
generell.
Gut, aber ich habe natürlich die Klassiker gesehen, ich habe natürlich Jungs-Serien gesehen, ich habe die Sopranos gesehen, ich habe natürlich dann alle, es ist Wahnsinn, ich gucke wahnsinnig viel.
Ja, man kommt doch durcheinander, man wirft es auch irgendwann, weil man gar nicht mehr was zu was gehört.
Ja.
Muss da gar keine XXL.
Aber ich habe Game of Thrones natürlich auch geguckt wie ein Bekloppter, aber ich habe die neue Staffel noch nicht gesehen, weil ich habe kein Sky mehr. Ja? Und aber ich freue mich dann drauf, wenn ich dann, ich werde mir jetzt auch vielleicht wieder Sky wieder anschaffen.
Ich hätte auch 2 Jahre jetzt Zeit, bis dann die neue Staffel Game of Thrones kommt, das heißt 2 Jahre lang, ja.
Deswegen finde ich eigentlich ganz gut, wenn man so Serien erst spät für sich entdeckt. Ja. Also Walking Dead läuft ja schon ewig. Wenn man die spät entdeckt und dann gleich 7 Staffeln gucken kann, das ist großartig.
Gab es da irgendwelche Ideen mal mit einem Streamingdienst oder irgendwas zu machen? Ich meine, jetzt ist es sowieso gerade Theater. Ich finde, man merkt so ein bisschen in den Medien, es kommt gefühlt so eine Abkehr vom Fernsehen jetzt momentan, dass der Zyklus gerade so ist. Stimmt das? Gibt es da irgendwelche Ideen schon wieder? Oder was würde man gerne vielleicht doch nochmal nach 40 Jahren machen, umsetzen?
Also im Moment ist da aktuell keine Idee, die jetzt unbedingt so raus muss. Aber du hast natürlich das Glück, wenn du für einen Streamingdienst etwas machst, kannst du viel mehr machen, weil du musst ja nicht das ganze Publikum kriegen. Also so eine Sendung wie die Wochenshow, die ich ja auch 7 Jahre mitgemacht habe, die wäre heute gar nicht mehr möglich, fürs normale lineare Fernsehen zu machen, weil die Menschen viel diversifizierter und unterschiedliche Interessen haben. Es gibt nicht das, wie noch vor in den 90ern, die großen politischen Themen, wo jeder mit kann, sondern es ist viel unterschiedlich und deswegen ist so eine Sendung schwer fürs normale Fernsehen zu machen. Das wäre dann eher was für so einen Streamingdienst.
Aber so Sachen wie die Heute-Show oder Neo-Magazin Royal, das sind ja so...
Richtig.
Die funktionieren ja trotzdem. Ich meine, Neo-Magazin Royal und Heute-Show, die gehen ja durch die Decke so. Das gucken sich immer
richtig
viele an.
Gut, Neo-Magazin Royal gucken jetzt nicht so viele.
Nee, aber
es geht durch die Decke natürlich. Das ist auch richtig so. Es gehört sich auch so. Aber es ist trotzdem ein kleiner Kreis, von Connoisseuren, würde man mal sagen, und von Interessierten. Und bei der Heute-Show, für die trifft es natürlich zu. Da ist es aber auch so, dass eine Sendung mit den Quoten der Heute-Show beim ZDF funktioniert. Beim Privatsender wäre sie schnell weg, weil sie einfach zu wenig Leute in der Zielgruppe rekrutiert. Trotzdem ist es natürlich eine sehr erfolgreiche Sendung, die sehr toll gemacht ist und die, wo das ZDF eben halt auch jahrelang, als es noch nicht so toll lief, weiter gesagt hat, wir machen das weiter und wir stehen dazu. Beim Privaten wäre die Sendung schnell weg gewesen.
Da gibt es ja auch immer in dieses Argument, dass quasi in Deutschland einfach nur die Menschen fehlen, weil wenn man das mit der USA vergleicht, wenn in den USA irgendwie 1% eine Sendung gut finden, sind das gleich, weiß ich nicht, wie viele Millionen Menschen, und in Deutschland sind es dann nur ein paar Tausend.
Die Menschen fehlen, genau. Dann lieber einfach regelmäßig ein paar Leute im Theater tatsächlich. Ich muss noch eine Frage stellen. Jeden Tag tatsächlich spielen. Ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor. Natürlich sind es nur anderthalb, es ist eine anderthalb Stunde am Abend, man hat zumindest noch mehr vom Tag, aber jeden Tag, also das als ich das in der Ankündigung auch schon gehört habe, dachte ich, das ist ja ein unglaubliches Pensum, was man sich da auf, obwohl man es vielleicht gar nicht muss, weil man könnte sich ja Freiheiten nehmen als der Künstler. Warum jeden Tag?
Nein, das ist, für ein Theater lohnt sich das eben halt sozusagen, wie man sagt, en suite zu spielen. Das heißt, 2 Monate durchzuspielen, dann ein neues Stück zu machen. Gut, montags haben wir frei, aber montags passiert im Grunde nichts.
Also, wie die Friseure.
Das ist klar, aber andere Menschen gehen auch jeden Tag zur Arbeit. Und für uns sind es dann eben halt nur 2 Stunden jeden Abend. Trotzdem ist das schon anstrengend, das stimmt. Und auch gerade dieses, was wir eben gehört haben, das mit der Publikumsbeteiligung, da muss man halt wach sein. Also die sogenannte beim Theater vierte Wand, die am Theaterstück normalerweise zu ist, also der Zuschauerraum, die ist hier halt offen. Und dann sitzen die Leute noch so nah dran. Also das ist schon richtig, das ist schon mal loch ein bisschen. Aber es macht natürlich auch Spaß. Und jeden Abend hat man auch wieder unterschiedliche und andere Reaktionen, die dann wieder Spaß machen.
Wir haben ja jetzt quasi, Sie haben ja alle möglichen Medien durchgemacht. Ja, wir waren jetzt bei Radio, wir waren bei Fernsehen, wir waren bei Theater. Mir persönlich hat jetzt nur noch Print gefehlt. Es gibt kein Buch von Ihnen, es gibt keine geschriebenen Sachen, nicht eine Kolumne in der Zeitung, irgendwie sowas. Warum haben Sie das Printmedium ausgelassen oder kommt das vielleicht noch?
Kolumnen habe ich mal gemacht, aber das stimmt, ich habe einfach wahnsinnig viel Respekt vor dem geschriebenen Wort. Ich bin jemand, der Autoren sehr gerne mag. Ich bin auch, wenn ich Sketche kriege, also oder bei der Wochenshow bekam, bin ich immer der gewesen, der nicht gesagt hat, oh, scheiße, neu, sondern ich habe das immer versucht zu befördern. Ich habe da sehr viel Respekt. Und man kann auch nicht alles können. Und ich glaube, dass ich das nicht so gut kann. Also die Dinge, die andere normalerweise schreiben, die mache ich dann eben halt zu einem Bühnenprogramm und führe sie auf der Bühne auf. Ich schreibe jetzt gerade mit einem Autorenkollegen an einem neuen Programm, was auch ganz jung ist, ganz frech ist. Ich habe noch keinen Titel, also ich will es unbedingt. Also ist schon fertig. Wir haben nur noch keinen Titel. Ja, das geht.
Können wir gleich mal brainstormen noch?
Ja, das geht von wer schön sein will, muss lachen, bis hin zu ich würde es gerne Multinerd nennen, aber dann sagen wir, oh, das ist aber jung, das ist aber ein junger Titel und so, weil es geht ich bin so ein Multinerd, ja, also der viele nerdige Sachen. Aber da suchen wir jetzt gerade noch einen kompatiblen Titel.
Wenn ihr euch wundert, wer da gerade spricht, das ist Ingolf Lück für die Leute, die gerade erst eingeschaltet haben.
Aufgewacht sind,
der alte Studentengag, 13.04 Uhr mittlerweile. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter mit Ingolf Lück. Danach folgt noch das Verhör. Wir haben das BonfM-Verhör, wo wir roundabout 15, 20 Fragen stellen und dann muss schnell darauf geantwortet worden, reagiert. Das machen wir gleich. Jetzt erstmal Itchy mit Fall Apart.
Das war Criminals von MSMR und wir haben uns gerade eben wieder in der Musikpause natürlich weiter mit Ingolf Lück unterhalten, den wir auch heute zu Gast haben. Und wir sind so ein bisschen auf das Thema Comedy gekommen und Sie haben ja auch die ein oder anderen Comedy-Programme selbst geschrieben und auch selbst dann auf der Bühne performt. Und da haben wir uns gefragt oder haben wir auch vorhin schon ein bisschen angesprochen, wie lernt man das denn in der Zeit, wo das noch nicht so groß war? Also ich meine, jetzt mittlerweile machen das viele, aber wie war das denn damals, als Sie damit gestartet haben?
Ja, also ich bin ja Ende der 70er, Anfang der 80er gestartet und da gab es dann noch keine Comedy-Clubs. Es gab keine Slams oder Möglichkeiten, wo junge Leute sich einfach auf die Bühne stellen konnten, ohne sich anzumelden und einfach mal ein 7-Minuten-Programm machen. Das gab es einfach nicht. Diese Kultur hatten wir nicht. Du musstest einfach auf der Straße. Also ich habe immer gesagt, wenn du es schaffst, in einem Verkaufs auf einem Samstag auf der Straße die Leute 10 Minuten dazu zu bringen, stehen zu bleiben mit ihren Tüten und dann noch was in den Hut zu tun, das ist im Grunde die beste Ausbildung, die du haben kannst. Da hat sich natürlich eine ganze Menge getan. Heute gibt es unheimlich viele kleine Clubs und du kannst dich ausprobieren. Das ist toll. Und es gibt natürlich auch Fernsehformate, in denen man sich ausprobieren kann. Quatsch Comedy Club oder Waschsalon und so weiter und so weiter. Da hat sich eine ganze Menge getan, Gott sei Dank.
Wie bist du damals zu Comedy gekommen? Also ich meine, war das irgendwann so ein Impuls, dass du gesagt hast, okay, Theater, es geht ja in die Richtung Theater, sag ich mal, auf der Bühne was performen, aber wie bist du da hingekommen, jetzt einfach mal ein Comedy-Programm solo zu machen, allein auf der Bühne, ohne Schauspieler?
Ja, ich habe einfach immer lustige Programme gemacht. Wir haben früher immer in einer riesigen WG gewohnt, wir waren 10-Leute-WG und also eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft im Grunde und haben Theater gemacht. Also die Hälfte hat Theater gemacht, die anderen haben mehr geschrieben, die haben uns dann die Stücke geschrieben halt. Und das waren Jungs, die dann später jahrelang die Titanic beispielsweise gemacht haben in Frankfurt. Mhm. Und einer von denen, Hans Zippert, der schreibt heute in der Welt jeden Tag eine Kolumne. Und so sind die anderen auch ihren Weg gegangen. Und ja, die einen haben geschrieben, die anderen haben gespielt. So kam das zusammen. Und dann wurden das mal ernste Programme, mal lustige Programme. Aber wir haben auch so Aktionen gemacht wie Weltrekord im Wackelpudding, Dauerbaden oder haben okay. auch
offiziell.
So, ja, nicht offiziell. Ach, Quatsch.
Also ich dachte auch schon so.
Guinness World
Record. Ja, oder haben auch so damals in Bielefeld, die Stadt, aus der ich komme, gab es, die Stadt wurde im Grunde kaputt saniert, dann haben wir natürlich da auch Stücke dagegen gemacht und so hat sich das einfach entwickelt. Aber ich mache ja nicht nur lustige Sachen, ich habe auch ein Stück, das heißt Seite 1, das ist ein Monolog, da spiele ich einen Boulevardjournalisten, also ein komplettes, meine Frau sagt, ich kann am besten Arschlöcher spielen. Ja, keine Ahnung. Aber da spiele ich immer in Hamburg, an einem Theater und in Berlin. Und so kommt das zusammen, Comedy, Kabarett und Theater, also dieser ganze weite Bereich, der mir großen Spaß macht.
Studentisch gefragt, wie ist das denn jetzt, wenn man mit dem, weiß ich nicht, einem Titanic-Mitarbeiter, einem Weltjournalisten, wie kommen diese Situationen immer zusammen? Würde man sagen, kommen da die Leute zusammen, die auch so oder so Erfolg hätten? Ist das ein Netzwerk, was sich da aufbaut an Leuten, wenn man so sieht, man hat mit dem jungen Harpe Kerkeling dann zusammengespielt, wie findet sich sowas? Wie findet sich sowas?
Das ist zu erklären einfach.
Ja. Naja, das findet sich natürlich erstmal ganz normal. Die Karriere machen die Leute ja erst später dann. Das wird bei euch auch so sein, wenn ihr irgendwann mal in den 50ern und 60ern seid, dann werden auch so, Mensch, mit dem habe ich doch damals das ist einfach ganz normal. Und wir haben uns damals gefunden, wir waren alle auf der gleichen Schulklasse und wollten einfach sowas machen.
Okay. Ja, das trifft sich natürlich. Ich glaube, aus meiner Schulklasse, mit denen würde ich nichts in den Medien machen.
Ich hatte da Glück, weil ich bin in der damals jetzt noch Quarta, 5, 6, in der 7. bin ich hängen geblieben und alle anderen...
Warum?
Wegen Bio, ach, Deutsch so. Und Geschichte.
Okay, konkrete Fächer. Ja.
Und die dann Abitur gemacht haben, also in der meiner eigentlichen Klasse, mein eigentlicher Jahrgang, sind alle Wirtschaftslenker, Anwälte, Pastoren, Uniprofessoren geworden. Und in der Klasse, in die ich dann gekommen bin, da war irgendwie so ein Künstlernest. Und das war dann vielleicht Glück oder Pech, wie man es sehen will.
Ja gut, man bereichert sich dann auch natürlich gegenseitig, ne? Also wenn man Leute hat, die dafür brennen, die haben unterschiedliche Ideen und wenn man dann mit den Leuten auch noch zusammen wohnt, glaube ich, und den ganzen Tag sowieso aufeinander hockt gefühlt und ein bisschen rumalbert, entsteht, glaube ich, coole Sachen.
Ja, wobei es auch ein bisschen so war, also wir Jungs haben damals gesagt, wir wollen noch weiter studieren und so, wir wollen irgendwie so eine Basis haben und so. Und die Mädels, das weiß ich noch, die haben immer gesagt, ey, wir müssen Theater machen, wir müssen radikal machen. Und ich nenne jetzt keinen Namen, aber die damals radikalste, die das am radikalsten vertritt, die ist heute Steuerberaterin.
Oh, 180 Grad Wende.
So kann's gehen.
Geschichten aus dem Nähkästchen von Ingolf Lück. Ja. Wir machen gleich noch das Verhör und dann war's das auch schon mit der Themensendung. Danke, dass du dir für uns Zeit nimmst. Wir spielen jetzt erstmal Glitterball von Sigma und dann hören wir uns wieder.
Das war Glitterball von Sigma und es geht hier Schlag auf Schlag weiter mit unserem letzten Format, dem BonFM-Verhör.
Ui.
Ja, ui, ja. Klingt schon gruselig.
Ja, total.
Ich muss mal ganz, ich habe das hier noch irgendwo hier.
Oh. Wir haben noch so einen kleinen Claim dafür.
Aber ich muss da noch irgendwie so ein Gitter dahinter
bauen. Das Bonn FM Verhör.
Ja, aber da fehlt das Gitter.
Ist ein bisschen Good Cop, Bad Cop.
Ja, es
wird noch böser.
Okay. Jetzt haben wir schon gespielt. So, fangen wir einfach direkt an, würde ich sagen.
Kurze Entweder-Oder-Fragen. Und wir schießen los. Willst du die erste Frage stellen,
Patrick? Ja, Radio oder Fernsehen?
Fernsehen. Heute Radio.
Heute Radio, ja.
Theater oder Kino?
Theater.
Nutella mit oder ohne Butter?
Ja, Nussallergie, deswegen überhaupt kein Nutella. Aber gerne das klassische alte Butterbrot. Von mir sehr präferiert.
Piercing oder Tattoo?
Beides nicht. ich habe mal einen Ohrring gehabt mit 15 und dann habe ich mir auch selber gestochen und danach war es mit dem Stechen für mich gelaufen und Tattoo, ich kann das nicht, ich kann das irgendwie nicht verstehen, dass sich jemand, also wenn jemand wie ich, der sich immer wieder schminkt, immer wieder andere, also man müsste es wieder abschminken können, dann wäre es okay.
Entspannt altern oder kurzes Rockstar-Leben?
It's better to burn out than to fade away. Es war immer mein Wahlspruch und meine Lebensmaxime. Mittlerweile würde ich mich aber auch aufs entspannte Altern freuen. Weil ich den Absprung habe ich verpasst.
Christkind oder Weihnachtsmann?
Kein Coca-Cola. Christkind, klassisch Christkind, westfälisch Christkind. Die Fenster werden zugehängt und dann kommt das Christkind und das beschenkt uns. Aber ich habe es in meiner Familie nicht durchsetzen können, den Glauben an den Weihnachtsmann.
Spinnenphobie oder Höhenangst?
Beides nicht. Überhaupt keine Spinnenphobie. Hab schon mit vielen Spinnen gedreht und kann auch von überall runter gucken. Kein Problem. Also ich bin Fallschirmspringer? Nein, das nicht. Würde ich aber gerne sein.
Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel?
Gerne Fahrrad. Ich habe ja einen Fahrradverleih auf einer ostfriesischen Insel, besitze 450 Fahrräder und deswegen immer, wenn es geht, Fahrrad.
Das ist jetzt auch eine Frage, die Florian und mich betrifft. Philosophie oder Germanistik?
Von beiden nur das Beste.
Ah, sehr diplomatisch, sehr diplomatisch. Gut, ja. Star Wars oder Herr der Ringe?
Herr der Ringe gelesen als Student, bevor die Filme rauskamen. Star Wars nie Fan gewesen, dafür zu alt wahrscheinlich. Aber durch meine Kinder beides eigentlich. Und auch Star Wars komplett aufgeholt und kenne mich auch aus. Hab gehört, dass die englischen Prinzen im neuen Star Wars Film eine Rolle kriegen, ja, als Stormtrooper. Wäre ich gern dabei.
Dieter Bohlen oder Thomas Anders?
Erwischt.
Das Verhör.
Dieter Bohlen ist viel netter, als man glaubt, viel bescheidener, als man glaubt, als er spielt. Und Thomas Anders ist einfach ein unglaublich freundlicher Mensch.
Soufflöse oder Risiko?
Soufflösen gibt's ja nicht mehr. Manchmal wäre ich froh, wenn ich einen hätte, aber man muss ins Risiko gehen und selbst wenn es einen Blackout gibt, toi toi toi, bis jetzt habe ich immer noch in Gedanken die Seite gefunden, die da erstmal leer vor mir war, um sie umzublättern und dann ging es irgendwie auch weiter.
Schauspieler oder Regisseur?
Immer mehr einfach die Lust über die Rampe zu springen und anderen Menschen dabei zuzugucken, was sie machen. Also ich könnte mir vorstellen, immer mehr auch, was ich so auch schon tue, immer mehr auch in die Regie weiter zu wechseln.
Glatze oder Vollbart?
Wenn Glatze, dann ist gut, wenn man Vollbart dazu hat, um das auszugleichen.
Aufzeichnung oder Live-Fernsehen?
Live ist einfach, kannst du nicht vergleichen. Es ist spannend. Alle hängen dir im Nacken. Du musst pünktlich rauskommen. Das, was du gesagt hast, hast du gesagt, kann nicht zurückgenommen werden. Und das ist eine große Herausforderung und was ich gut kann.
Kaffee mit oder ohne Milch?
Grüner Tee.
Oh, ja, sehr gut. Finde ich sehr gut. Mama oder Papa?
Ja. Es gibt ja so, welche sind Papa-Menschen, manche sind Mama-Menschen.
Ja, ja, ja. Sind jetzt beide 90 und mir beide sehr ans Herz gewachsen.
Ja oder vielleicht?
Jein. Das ist echt super schwer. Also ich bin jemand, der der gerne Ja sagt, um allen eine Chance zu bieten. Und dann aber auch mittlerweile lernt, konsequent dann auch Nein zu sagen. Und also es wird eher zu so einer Ja-Nein-Entscheidung mehr als zu einem Vielleicht. Aber mit dem Vielleicht lebt sich eigentlich auch ganz gut.
Musizieren oder tanzen?
Musizieren, ich hab Gitarre gelernt, Cello, musiziere zu wenig, das heißt, die stehen da immer rum, die Instrumente, und wollen bedient werden, aber ich tanze einfach zu viel und müsste eigentlich doch ein bisschen mehr mit den Instrumenten was machen.
Ja, das war schon, da sind alle Fragen durch vom Bonn FM Verhör. Sie haben sich sehr, sehr gut geschlagen.
Ingolf Lück bei uns zu Gast, ist er gewesen. Der Messias läuft noch im Kontrakreis Theater bis Januar. Dankeschön, dass du uns besucht hast. Viel Erfolg weiter bei deinen
Ich freue mich. Vorstellungen. Und man kann nur sagen, die Karten kosten wirklich ab 8 Euro. Und das sollte man sich vielleicht einfach überlegen. Es macht Spaß und wir würden uns freuen, euch zu treffen da.
Wir waren auch schon da, also wir können es nur empfehlen.
Dankeschön, Ingolf Lück.
Danke auch.